Predigtserie zum Thema Herz. Es sind die Werte vom Herz und dass wir Verantwortung haben für unser Herz, was mit dem passiert. Dass es aber auch Erlebnisse gibt, Prägungen gibt in unserem Leben, die unser Herz vielleicht hart gemacht haben, vielleicht bitter gemacht haben. Es hat vielleicht auch Entscheidungen gegeben in unserem Leben, die unser Herz teilt gemacht hat, die dazu geführt hat, dass wir halbherzig wurden, weil wir so Kompromisse eingegangen sind. Sachen lieben, die Gott nicht liebt, mit Sachen liebäugeln, die eigentlich nicht zum Guten oder zum Besten für uns dienen und dann so zu halbherzigen Nachfolger von Christus geworden. Und wir haben gesehen, dass Gott auch so einen Herztest macht, wo er unsere Herzen testet. Und der Herztest, das sind Versuchungen, die in unser Leben kommen, wo Gott auch wie schaut, wie ernst meinst du das eigentlich mit mir? Wie heilig bin ich dir eigentlich? Wie schnell bist du bereit, eben Kompromisse zu machen oder vom Weg abzuweichen? Und darum sind so Versuchungen auch immer wieder ein Test für unsere Herzen. Sie sind wirklich unteilt. Sie sind wirklich voller Liebe, auch für unseren Gott und für unsere Geschwister. Und da haben wir auch gemerkt, da versagen wir auch immer wieder. Und das Versagen ist nicht so schlimm. Gott erwartet von uns nicht Perfektion. Es ist auch nicht so schlimm, wenn wir mal eine Versuchung erliegen. Wichtig ist, dass wir nicht dort bleiben, nicht in Selbstmitleid bleiben, nicht in Selbstanklage verharren, sondern dass wir immer wieder um Vergebung bitten, die Sache beim Namen nennen, die nicht in Ordnung ist, und uns reinigen durch das Blut von Jesus. Aufstehen und weitergehen. Versucht zu werden ist keine Sünde. Jesus selber ist versucht worden und hat diesen Versuchungen durch das Wort von Gott Widerstand geleistet. Und so ist es auch in unserem Leben. Und wenn wir jetzt davon reden, Herz zu verschenken, ja, da merken wir, was ist denn das jetzt genau? Ja, das ist schon vorhin gedacht, wo da der Bernhard und Maya das Anspiel gemacht haben. Er hat da der Bernhard sein Herz genommen und das der Maya geschenkt. Und die hat ja aber schon zwei gehabt und der Bernhard hat dann keins mehr. Wie geht jetzt das genau? Wie kann ich mein Herz verschenken? Der hat noch nicht kein mehr, also so kann es auch nicht gemeint sein. Das sind also so Redewendungen, Geld, wo manchmal man muss füllen, was heisst denn jetzt, wenn ich mein Herz verschenke? Das heisst ja nicht, dass ich es wegnehme und jemand anderem gebe und dann habe ich kein mehr. Sondern es heisst eigentlich, ich gebe etwas von meinem Innersten, von meinem Wesen, von meinem Wertvollsten, von meinem eigentlichen Sein, wer ich bin, teile ich mit jemand anderem. Das heisst das eigentlich. Ich öffne mein Herz und gebe Anteil jemand anderem mit mir das Herz zu teilen. Und das, was mich bewegt, beschäftigt, traurig macht, aber auch fröhlich macht, zu teilen, mitzuteilen. Und ich glaube, die meisten von uns haben das sehr wahrscheinlich erlebt. Irgendwann ist, dass es so ein Moment war, wo wir gemerkt haben, wir wollen unser Herz mit Gott teilen. Wir wollen unser Herz Gott schenken. Und uns auftun und von seinem Heiligen Geist erfüllen und uns auch von seinem Herz beschenken. Weil das ist nämlich das Geheimnis da drin. Wenn du dein Herz jemandem verschenkst, ist auch die Möglichkeit, dass auch diese Person ihr Herz auch dir schenkt. Und da kann etwas ganz Schönes, eine tiefe Gemeinschaft, eine tiefe Einheit, eine tiefe Freundschaft entstehen. Und Gott hat sein Herz uns schon verschenkt, bevor wir überhaupt auf der Welt waren. Er hat schon den Plan gehabt, wie er sich und sein Herz uns verschenken wollte, wo wir noch gar nicht geboren waren. Ja, sogar dann, wo die Welt noch nicht einmal geschaffen war, hat er schon den Plan gehabt, dass er mit uns eine Herzensbeziehung haben wollte. Und sein Plan war, dass durch seinen Sohn Jesus Christus, sein Liebste, sein Einzige, das er dieser Welt gibt, er uns sein Herz schenkt. Und er hat uns sein Herz geschenkt, indem er sein Liebste gegeben hat. Jesus hat uns sein Herz geschenkt, indem er bereit war, für uns zu sterben. Und ich glaube, das ist die höchste Form von Liebe, die höchste Form von Herzschenken, wenn du bereit bist, für jemanden anders zu sterben. Viel mehr kannst du dein Herz nicht geben. Und das hat Jesus gemacht. Jesus hat den Preis gezahlt. Er hat dich so lieb. Er hat dich so gerne. Er will dir sein Herz so fest schenken, dass er bereit ist, für dich zu sterben, für dich sein Leben herzugeben. Dass deine Sünde, deine Schuld, dein Versagen, deine Abgründe jetzt auf ihn lasten, ihn in den Tod gebracht haben und wir neues Leben bekommen haben durch die Kraft von seinem Heiligen Geist. Und in dem Moment, wo du dein Herz für den Gott auftust, für Jesus auftust, der sein Leben schon geschenkt hat, der sein Herz schon geschenkt hat, und du dein Herz ihm auch schenkst, dann passiert ganz eine interessante Beziehung, eine Herzensgemeinschaft zwischen Gott und dir, wo du plötzlich merkst, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertgeschätzt, all das, was Andrea vorher erzählt hat, in ihrem Lebensbericht, du merkst plötzlich, da ist eine Wertschätzung. Ich bin nicht abhängig von Umständen. Ich bin nicht abhängig von Verletzungen, die ich mal hatte. Oder von Mangel oder von Sachen, die nicht so sind gelaufen im Leben, wie ich mir das hätte vorgestellt oder gewünscht habe. Sondern Gott nimmt mich, liebt mich, wie ich bin und gibt mir die Wertschätzung. Das Herz Gott zu geben, das Herz Jesus zu geben, wie gesagt, das haben vermutlich die meisten von uns schon erlebt. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Die zur Reinacher Konferenz waren, die wissen jetzt schon, wie es weitergeht. John Alley hat uns das erzählt. Die verschiedenen Ebenen, wie du dein Herz kannst auftun und kannst teilen. Und ich lese noch mal einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Das ist ein Abschnitt, der mich immer wieder berührt. Apostelgeschichte 20, ab Vers 17 ist es. Es hat die Überschrift «Die Abschiedsrede des Paulus an die Ältesten von Ephesus». Also die Situation ist die, der Paulus als Apostel von dieser Gemeinde in Ephesus besucht hier die Ältesten von dieser Gemeinde und gibt ihnen eine letzte Anweisungen, Ratschläge auf den Weg und er weiss, dass er sehr wahrscheinlich nie mehr wird sehen. Es ist ein kleiner, längerer Abschnitt, aber es ist mir wichtig, dass wir das Wesen, eben das Herz da drinnen, hören und spüren. Ich lese euch das mal. Aber von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe. Wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündet und gelehrt hätte. Öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun siehe, durch den Geist gebunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selbst, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Was mich an dieser Bibelstelle fasziniert und auch immer wieder bewegt und betrübt zu sehen, das ist ein Leiter hier, der mit seinen geistlichen Söhnen und Töchtern redet. Es ist ein Apostel jetzt in dieser Situation, aber es geht ja nicht darum, in welcher Ebene oder in welchem Mandat es ist, sondern es geht darum, wie die Herzen von diesem Leiter, von Paulus, ist seinen geistlichen Kindern, Söhnen und Töchtern gegenüber und wie das Herz von ihnen ihm gegenüber ist. Und mich berührt das, wenn ich den letzten Vers lese, da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Weil ich einfach da drinnen sehe, was für eine ungeheure Liebe da ist zwischen diesen Menschen, zwischen dem Leiter und seiner Gemeinde. Und wenn ich so in die normalen Gemeinden hineinschaue, Land auf, Land ab, oder auch wenn ich unsere eigene Vergangenheit zurückschaue, wo man merkt, die Leiter werden immer so, wie es der John auch gesagt hat, so auf Armlänge, auf Distanz gehalten, kommen wir ja nicht nach, kommen wir ja nicht ins Leben hineinreden. Oder wenn ich denke, wie wir selber noch in der Predigerausbildung sind unterwiesen worden, dass man ja keine Freundschaften eingehen soll mit Gemeindegliedern, weil das gefährlich sei. Die könnten einem dann irgendwann in den Rücken fallen. Und wenn man da Freundschaften hat, bauen, dann kann das ganz schwierig sein. Darum behaltet die Gemeinde auf Distanz. Und die Gemeinde behaltet den Leiter auf Distanz. Und das Ganze ist geprägt von Misstrauen. Und ich habe es selber erlebt, wenn man eine dienstorientierte Gemeinde ist, wo es um das Programm geht, wo es um Gottesdienste geht, wo es um Mitarbeiterschaft geht und wo es nicht um Familie geht, wo es nicht um Beziehungen geht, wie schnell dass die Beziehungen missbräuchlich sind. Wie ich selber als Pastor Gemeindeglieder missbraucht habe, im Sinn von ich rufe dann an, wenn ich wieder irgendwo einen Mitarbeiter brauche. Ich rufe dann an, wenn ich wieder irgendwo jemanden brauche, der noch fehlt in einem Team oder in einem Projekt. Oh, du bist doch gut im Organisieren, könntest du nicht noch. Du kannst doch gut Gitarre spielen, könntest du nicht noch den Lobpreis leiten. Und so ist man so in einem Funktionieren inne, wo ich selber gemerkt habe, ohne dass ich das eigentlich wollte, habe ich angefangen, die Leute ein gewisses Instrumentalisieren. Weil das ganze System ist einfach so aufgebaut. Du musst ja funktionieren. Wenn wir in die Jungschar Leute brauchen, dann müsst ihr helfen. Wenn wir in der Seniorenarbeit Leute brauchen, dann müsst ihr helfen. Ob das jetzt deinen Gaben entspricht oder nicht, ist nicht so wichtig. Aber das Programm muss ja funktionieren und muss laufen. Und so haben wir, glaube ich, alle, wenn wir selber die eigene Vergangenheit zurückschauen, auch viel Missbrauch erlebt. Und die Leiter werden dann auch von den Mitgliedern der Gemeinde missbraucht. Die sollten dann nachher allen Bedürfnissen und allen Anforderungen gerecht werden. Sollten immer in aller Weisheit sein und in aller Liebe sein und sollten immer ein passendes Wort und weiss ich was alles haben. Und dann merkt man, ich entspreche diesen Erwartungen und diesen Vorstellungen ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht 50 unterschiedlichen Erwartungen entsprechen. Und wenn man dann probiert, allen es irgendwie recht zu machen, dann macht man es am Schluss gar niemandem recht und ist vor allem nicht mehr sich selber. Und das ist das, was passiert in unseren Gemeinden, Land auf, Land ab. Und ich habe eine tiefe Trauer darüber. Manchmal, wenn ich mit meinen Pastorenkollegen zusammen bin, die genau in solchen Situationen sind und die Not sehen. Und da haben wir die Bibelstelle, wo wir ein ganz anderes Bild haben. Wo ein Leiter ganz nahbar ist. Wo ein Leiter kann sagen, ich bin Tag und Nacht bei euch gewesen. Ich habe jeden Einzelnen und mit Tränen ermahnt. Und wo Leute können sagen, wenn er sich verabschiedet, dort tiefst betrübt sie auf diesen Worten, dass wir uns jetzt nicht mehr werden sehen. Das zeigt so eine tiefe Liebe, eine tiefe Hingabe füreinander. Und das ist die zweite Ebene, die ich sehe. Wir können schon sagen, wir lieben Gott. Wir haben unser Herz Gott gegeben. Und die zweite Ebene ist, haben wir so unseren Leiter gegeben. Und haben die Leiter ihr Herz so ihren Kind gegeben. In einem geistlichen Kind geben. Der Test ist immer der. Bist du bereit zu sterben? Für die Leiter. Bin ich bereit zu sterben? Für meine Kinder. Und wenn das wirklich Kinder sind, auch geistliche Kinder sind, dann ist das doch keine Frage. Das ist ein Beispiel, das John Lowe, ja, der ist die Frage, das hat jetzt erzählt, weiß ich nicht. Wenn mein Sohn bedroht wird, oder meine Tochter, dann lese ich doch nicht einfach weiter die Zeitung und denke, ah, das ist ein Problem, he? Sondern da stehe ich auf, da werde ich leidenschaftlich, da springe ich in die Bresche, da gebe ich mein Leben. Für sie zu retten, für sie aus dieser Situation rauszuholen, das ist doch normal, nicht? Ist hier jemand Vater? Ist jemand Mutter, ist das normal, dass du für dein Kind hergibst, dein Leben hergibst, bereit wärst, dein Leben herzugeben? Wenn der Jaro in die Aare geht, ausrutscht, dann springe ich hinten nach, auch wenn die nur 6 Grad ist. Liebst du das für deinen Sohn, Ori?
Ich schon.
Schon, hä? Das ist das Herz geben füreinander. Es ist ein gegenseitiges Herz. Geil, ich lese noch eine zweite Bibelstelle zu diesem Thema. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Also es wird dann noch ein bisschen unangenehmer. Nein, nicht unangenehmer, nur ein bisschen herausfordernd. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Da heisst es, wir bitten euch aber, liebe Brüder und Schwestern, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Also da ist wieder die Aufforderung, die vorstehen, die gesetzt sind, zu lieben, zu ehren und zu achten. Und der John hat das so gesehen, wie ihr Prozess in ihrer Gemeinde war. Zuerst hat es so eine Siebelte gegeben, wo Leute gegangen sind, die sich nicht haben können oder wollen einordnen. Nachher hat Gott als Zweites eben die Sohnschaft, die Vaterschaft etabliert in der Gemeinde. Und nachher als Drittes hat er gesagt, hat er dann gemerkt, wie Gott eine Salbung ausgegossen hat, dass die Liebe untereinander, zueinander, nachher ist freigesetzt worden. Und da lese ich jetzt ein paar Bibelstellen. Die erste ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also jetzt geht es um die Liebe untereinander. Jetzt geht es nicht nur zum geistlichen Vater, sondern jetzt geht es untereinander, zum Bruder, zur Schwester. Weißt du, es gibt auch so die Tendenz, jetzt, wo das ein bisschen in ist, sage ich mal, sich irgendwo noch mit einem geistlichen Vater zu schmücken. Es gibt so Kreise, die das jetzt erkannt haben, dass es ein wichtiges Prinzip ist. Und jetzt holen sie sich noch irgendwo so jemanden oder sagen, ich habe den und den als geistlichen Vater. Und wenn das noch eine berühmte Persönlichkeit ist, dann ist es umso besser, oder? Dann stehe ich auch noch gut da und geistlicher da. Und hat man das Gefühl, so, und jetzt habe ich es, oder sozusagen, jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt und vergisst, dass links und rechts auch noch Brüder und Schwestern wären, wo meine Liebe, meine Achtung und meine Aufmerksamkeit und meine Hingabe bräuchten. Römer 12, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. 1. Thessalonicher 3, 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander. Und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Erster Petrus 4, 8. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sünden Menge zu. 1. Johannes 3, Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. 1. Johannes 3, 23, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. 1. Johannes 4, 11, ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und 1. Johannes 4, 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Altige Vers, mal vorstellen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Also wenn du vollkommene Liebe begehrst, dann ist das etwas, was nicht im stillen Kämmerli, nicht in der Abgeschiedenheit, nicht in der Wüste, in der Einsamkeit erfolgt, sondern dann, wenn du dich in Liebe deinem Bruder und deiner Schwester gegenüber erweisest. Die Liebe von Gott ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das steht im Römerbrief. Das ist seine Liebe, ist in unsere Herzen ausgegossen. Und diese Liebe soll man jetzt anderen weitergeben. Und es geht hier immer um die geschwisterliche Liebe. Es hat in einem Vers, ist zwar nicht gestanden, vielleicht habt ihr es gemerkt, auch gegen aussen. Das ist nicht exklusiv, aber das ist unser Trainingsfeld, oder? Untereinander mal. Liebt einander untereinander. Das ist hier immer wieder gesagt, und dann bleibt die Liebe in uns innen, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, vollkommen. Und versteht ihr, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch noch länger sehr ein individualistisches Evangelium predigt. Da geht es um meine Erlösung, da geht es um meine Rettung, da geht es darum, dass ich dann in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Da geht es um meine Begabungen. um mein Mandat, das mir Gott hat, um meine Berufung. Und da geht es nur darum, dass ich promotet werde. Und dass ich in mein Ding hineinkomme. Ja, kennt ihr das? Das ist so ein individualistischer, egoistischer Weg, wo nicht in die Gemeinschaft hineinführt, die Gott für uns parat hat. Und wo nicht die Liebe freisetzt zum Nächsten, weil es ja nur um mich geht und dass ich profitiere und dass ich vorwärts komme. Und erst in dem Moment, wo du erkennst, dass du nur in dein Potenzial und in das Mass hineinkommst, in die Fülle hineinkommst, die Gott für dich eigentlich parat hat, wenn du dein Herz fährst auf verschenken, wenn du dein Leben fährst auf teilen, wenn du die anderen fährst auf lieben und ihnen fährst auf dienen, erst dann kommst du überhaupt in das Potenzial hinein. Jesus hat gesagt, wer der Grösste von euch sein will, der soll der Diener von allen werden. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und hat das vorgemacht. Weil die haben ja nicht so funktioniert, die Jünger von Jesus. Die haben das Gefühl gehabt, wer ist denn da zur Linken und zur Rechten, wenn du einst da König bist und so, dann wird jeder der Außenminister sein und der Paulus könnte der Innenminister sein und der Jakobus vielleicht der Finanzminister, ich weiß auch nicht. Die haben sich solche Gedanken gemacht, was ist mein Platz, wo ist meine Position, ich komme eh zu Ehren, oder? Und Jesus sagt mir so brutal, schaut, wenn ihr wollt Leiter sein, wenn ihr wollt gross sein im Königreich von Gott, dann werdet ihr zu Diener. Und tut es untereinander. 1. Johannes 4,20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Das ist jetzt noch das Herzwort. So, he? Also wenn du sagst, du hast Gott lieb und du liebst deinen Bruder nicht, dann bist du ein Lügner. Dann sagst du nicht die Wahrheit. Dann lebst du nicht in der Wahrheit. Und Freunde, Liebe ist etwas, was sich nur in Gemeinschaft erweisen kann. Liebe, die der andere auf Distanz hält, kann sich nicht entwickeln und entfalten. Liebe braucht ein Zulassen von Nähe. Und das heisst auch, ich lasse zu, verletzbar oder verletzlich zu sein. Und darum haben viele Leute Angst vor Nähe. Weil noch Verletzungen da sind, weil ihnen vielleicht mal Unrecht da ist worden. Vielleicht sind sie auch gerade von Leitern verletzt worden, missbraucht worden und haben dort noch keine Heilung empfangen. Und da kann man sich wie nicht so drauf einlassen, kann man das Herz nicht so auftun. Oder von anderen Leuten verletzt worden. Und Verletzungen, die normalerweise verursachen, dass wir so innere Mauern aufbauen, Schutzmauern, dass das ja nicht noch einmal passiert. Und wenn wir die inneren Schutzmauern aufgebaut haben, dann fließt eben auch die Liebe nicht mehr. Dann fließt die Liebe von Gott nicht mehr zu uns, sie kann nicht von uns zum Nächsten fließen. Und darum, wenn ich mich auftue, wenn ich mein Herz verschenke, ist das immer noch ein Risiko. Das ist eine Gefahr, dass jemand das nicht versteht, dass jemand das falsch versteht, dass jemand mir nicht zurückliebt. Und wisst ihr was? Da kann ich nur sagen, herzlich willkommen im Reich Gottes. Ist der Jesus besser gegangen? Und er hat sein Herz aufgetan, Tag und Nacht, betet, gerungen, predigt, den Leuten dient, das Evangelium gebracht, Krankheit, Dämonenbesessenheit, Tod auferweckt. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn abgelehnt, sie haben seine Worte in seinem Mund vertreibt, sie haben ihn verleumdet, sie haben ihm weiss ich was für negative Motive unterstellt und am Schluss hat er das Kreuz genagelt. Ja, habt ihr das Gefühl, es geht uns besser? Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr auch die gleichen Leiden werden haben, wie ich hatte. Das gehört dazu. Nicht, dass wir das suchen müssen, gell? Aber das das Herz verschenken können wir nur, wenn wir wissen, unser Herz ist letztendlich bei Jesus aufgehoben, ist dort geborgen und es kann dem gar nichts passieren. Selbst wenn ich jemanden verletzt, und es steht hier in den Sprüchen, es ist schmerzhafter, wenn ich einen Bruder verletzt als irgendeinen Fremden. Das ist wahr. Jemand, den du vertraut hast und das Vertrauen missbraucht, das ist viel verletzender als irgendein Fremden, der ein Schlötterchen anhängt oder dir auf die Zehen rumschaubt. Und das ist wahr. Aber dort müssen wir handeln mit diesen Sachen und die Verletzungen zu Jesus bringen, Heilung empfangen, Versöhnung leben und die Liebe wieder fliessen. Es gibt die Stelle in Apostelgeschichte 4, die ich auch schon gelesen habe, das letzte Mal. Aber weil sie so schön ist, lese ich sie nochmal. Vers 32, 4, 32. Dort heisst es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ein Herz und eine Seele. Und John Alley hat von dem gesagt, das ist eine Salbung vom Heiligen Geist, die sie hier empfangen haben. Am Pfingstfest, wo der Heilige Geist über sie kam, das waren nicht nur Gaben, das waren nicht nur Sprachengebet oder prophetisches Wirken oder dass sie irgendwo so ein bisschen Ekstase sind geraten und eine Freude und so weiter hatten, sondern was eine primäre, erstaunliche Wirkung vom Heiligen Geist war, ist, dass die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele war. Und ihr mögt mich erinnern, schon am ersten Tag, am Pfingstfest selber, sind 3000 Menschen zu Christus gekommen, haben sie offen. Wie willst du mit 3000 Menschen ein Herz und eine Seele sein? Kannst du mir das mal sagen? Die kennst du ja nicht einmal. Die kennst du ja nicht einmal den Namen. Und jetzt sind wir im Kapitel 4, schon fast zuhinterst, was zwischen ihnen irgendeinmal geheißen hat. Der Herr tat täglich dazu, die da gerettet wurden. Und irgendeinmal ist die Zahl von 5000 erwähnt. Wie viele Einwohner haben wir da zu Heimberg? 8000, glaube ich, oder? So dort rum. Stell dir mal vor, du müsstest da mit ganz Heimberg ein Herz und eine Seele sein. Das ist noch schwierig. Nein, ich würde sagen, das ist völlig unmöglich. Das geht gar nicht. Und darum, weil das gar nicht geht, braucht es eine übernatürliche Salbung, die das tut. Das kann nur der Heilige Geist. Wo macht, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele sind und wie ein Mann aufstellen, sogar bereit sind, Häuser, Ecken und so weiter zu verkaufen für die anderen, die weniger haben, zu dienen. Das heisst, das Herz geben, Freunde. Das geht nicht an deinem Portemonnaie vorbei, das Herz. So ganz im Gegenteil. Wie dein Herz steht, zeigt sich sehr stark am Portemonnaie und wie du mit Geld und so umgehst, aber nicht nur. Und wir haben gesagt, als Gemeinde hier, glaube ich, irgendetwas von dem Familiären, von dieser Liebe, von dieser Hingabe, von dieser Wertschätzung, haben wir irgendwo schon ein bisschen entdeckt, oder? Ist nicht der Ganze so am Nullpunkt. Aber ich habe im Gespräch mit jemandem letzte Woche gesagt, aber es gibt, glaube ich, noch recht viel Luft gegen oben. Da ist noch viel Potenzial, das wir noch entdecken dürfen. Und jetzt Achtung. Jetzt kommt das Herausfordernde. Oder wenn du so ein bisschen die Runde schaust, denkst, ja, jetzt meine Geschwister, die lieben so von ganzem Herzen, mein Leben, mein Herz zu geben, bereit sein, mein Leben zu geben, für meine Geschwister, die bin ich da bereit, würde ich das machen. Hm? Ja, die kennen mich doch jetzt auf einigermaßen so. Vielleicht, ja. Das ist, glaube ich, schon etwas, einfach ein bisschen das, oder? Aber jetzt hört, du musst ganz gut hören, wenn Jesus von der Gemeinde redet, der redet nicht von der christlichen Gemeinde Heimberg und nicht von der FG Steffisburg oder von FMG oder von Krishona oder von Pfingstgemeinde oder von B+. Sondern der redet von seinem Leib. Und der Leib sind nicht nur wir, die hier innen hocken, sondern der Leib sind die eben auch, die wir jetzt gerade davon geredet haben. Auch die, die ein bisschen schräge Theologie haben, auch die, die Strukturen haben, wo wir vielleicht würden sagen, ist vielleicht nicht ganz so, wie sich das Gott wünschte. Oder wo ein Leiter haben, der so ein bisschen exzentrisch ist. Oder wo immer wieder durch komische Aktionen auffallen. Schräge Lehre, was auch immer. Und das ist dein Bruder. Und das ist deine Schwester. Und dort gilt es, wenn du sagst, ich habe Gott lieb und du hast ihn nicht gern, dann bist du ein Lügner. Das dürft ihr gerne mal leer schlucken. Um das geht es nämlich. Wenn wir das Apostolische, das wir davor reden, ernst nehmen, dann geht es darum, dass wir erkennen, dass wir hier nur, in Anführungszeichen, einen geistlichen Haushalt, ein geistliches Haus sind, das Teil ist von einer stadtweiten, oder hier könnte man sagen, Region thunweiten Gemeinde, wo wir dazugehören und wo wir nicht alles sind. So wie wir die Blumenstrauß hier haben zusammengestellt. Jedes bringt seine Farbe, sein Kräutchen, sein Stängelchen oder was es so immer ist, her. Das Einzelne mal vielleicht einseitig oder unausgeglichen scheinen, aber zusammen gibt es einen wunderbaren Blumenstrauß. Und der Blumenstrauß ist nicht nur ein Bild von uns hier als Gemeinde, als christliche Gemeinde, sondern der Blumenstrauß hier ist auch ein Bild von all den verschiedenen Gemeinden hier im Raum Thun, die zusammen der Leib von Christus sind. Mhm. Ja, da sind wir jetzt schon, da sind schon ein paar hundert mehr, da kommen wir ja sogar auch ein paar tausend, kommen wir schon fast in biblische Dimensionen. Von der Anzahl her Menschen, die wir dürfen lieben, die wir sollen ehren, achten, höher als uns selber und als Brüder und Schwestern erkennen. Wollen wir das? Das ist die Herausforderung von heute Morgen. Wir haben letzten Freitag noch kurz einen Rückblick gemacht von der Konferenz, die wollen und haben Zeit gehabt. Und dann ist am Schluss die Frage, du, jetzt, was machen wir jetzt? Was ist jetzt der Ausfluss? Was ist jetzt... Dann hat irgendjemand die Idee gehabt und gesagt, du, wir könnten doch von allen Gemeinden hier in der Region so wie ein Porträt machen mit Fotos vom Leiter, vom Leitungsteam und dann können wir einfach anfangen beten für die Leute. Das hat mir ganz eine gute Idee gedacht. Findet ihr das auch eine gute Idee? Und diesen Leuten so einfach anfangen dienen. Die Person hat auch gesagt, du weißt, für mich als Gemeindeglied hier, ich habe ja keinen Kontakt mit diesen anderen Gemeinden und auch nicht mit diesen Leitern. Was kann ich denn? Wie soll ich denn? Und da ist natürlich die Verantwortung ganz stark wieder bei mir, wo ja in der Allianz und darüber hinaus in diesen verschiedenen Kreisen vernetzt bin mit diesen Leitern, die Brücke zu schlagen, die Liebe zu leben. Und wir haben ja jetzt gerade mit Leben live, die vom 1. bis zum 10. Juni zu Thun stattfindet, eine wunderbare Gelegenheit, all die Leute zu sehen, all diesen Leuten zu dienen und mit ihnen zusammen unseren Gott zu feiern. Genau. Vater, und ich danke dir, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen durch die Heilige Geist. Das ist nicht etwas, was wir müssen aus uns heraus produzieren müssen, wo wir müssen erkrampfen, wo wir irgendwo emotional jetzt müssen Sympathie empfinden oder sogar Liebe empfinden für jemanden, der uns komplett schräg reinkommt. Sondern du hast deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch die Heilige Geist. Und wir bitten dich heute Morgen noch einmal um eine neue Ausgießung von deinem Heiligen Geist, wo es nicht um Gaben geht, wo es nicht um mehr geht, wo es nicht um meine Berufung geht, sondern wo es darum geht, dass das Mass von der Liebe zu meinen Geschwistern dich zunehmen kann. Und wir bekennen dir, Jesus, da, wo wir negativ gedacht haben, wo wir negativ geredet haben über andere Gemeinden, über andere Geschwister, wo wir uns überhoben haben, wo wir gedacht haben, so wie dir, hätten wir den ja nie. Vergib uns, Jesus. das Richten, das Urteilen, das Besserwisserische. Und behalte sie in dem Geist von der Demut. Behalte sie in dem Geist vom Dienen. Und wir wollen jetzt aussprechen, wir wollen einander hier als Gemeinde lieben, als Geschwisterte erkennen, ehren und achten. Wir wollen uns öffnen für die Liebe und wir wollen uns auch öffnen für die Liebe in dieser Region zu diesen Gemeinden. Wir segnen all die Gemeinden hier in der Region in deinem Namen, Jesus. Und wir sagen, es sind unsere Brüder und Schwestern, egal aus welchen Denominationen und Konfessionen sie kommen, wenn sie dir nachfolgen, wenn sie dich gerne haben, sind sie deine Jünger. Und wir wollen diese Menschen lieben und wir wollen diesen Menschen dienen mit dem, was du uns anvertraut hast. Auch mit unserer nächsten Konferenz im Herbst soll das unser Herzensanliegen sein, dieser Region zu dienen. Halleluja. Amen.